Willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, habe ich über die Schöpfung gepredigt, wie Gott alles so gut gemacht hat, wie er sich viel Mühe gemacht hat, einen wunderschönen Garten zu gestalten und dann als Höhepunkt den Menschen geschaffen, um ihn dort hineinzugeben. Und gerade in den letzten Wochen hat man gesehen, wie schön diese Schöpfung immer noch ist, trotz all dem Chaos, was war. Heute Morgen auch, wie ich hierher gefahren bin, dieses herrliche Grün, die Sonne. Und dann weiß ich, saß so der Autobahn, große Wiese, mittendrauf saß ein Hase. Schön. Gott hat es wunderbar gemacht. Ich möchte heute die Fortsetzung machen. Der Predigt liegt zugrunde 1. Mose 2 und 3. Ich lese nicht alles, das Text ist zu lange. Aber ich lade euch gerne ein, das später zu Hause noch einmal nachzulesen. Und überschrieben habe ich es mit wie gewonnen, so zerronnen. Wenn man den zweiten Schöpfungsbericht liest, merkt man, dass da gewisse Unterschiede zum ersten gibt. Da heißt es dann, ich lese aus 1. Mose 2, die Verse 19 bis 22. 1. Mose 2, 19 bis 22. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte und der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Das hört sich jetzt ein bisschen anders an als im ersten Schöpfungsbericht. Und die Frage, die man dann oftmals gestellt bekommt, welcher Bericht stimmt denn jetzt, der erste oder der zweite? Oder wie muss man das verstehen? Es gibt eigentlich eine ganz einfache Antwort dafür, die übrigens für viele sich scheinbar widersprechende Aussagen der Bibel gilt. An dieser grundlegenden Sache ist, es gibt eben nicht nur unsere westliche Erzählweise. Wir sind es gewöhnt, so schön chronologisch alles zu erzählen. Anfang, Fortsetzung, Ende. Und wenn man sich in solchen Erzählungen in Widersprüche verstrickt, macht man sich ganz schnell verdächtig. Es gibt auch eine andere Erzählweise, bei der man zuerst das erzählt, was einem einfällt, was einem am wichtigsten ist. Und dann erinnert man sich und ergänzt immer weiter mit weiteren Details, was man beim ersten Mal vergessen hat. Im Orient war es früher ja üblich, sich am Lagerfeuer zu erzählen. Man hatte viel mehr Zeit. Die hatten Zeit, wir haben die Uhr. Ne? Da hatte man unendlich viel Zeit. Und man erzählte sich die Geschichten Gottes und erzählte in jeder Runde weitere Details. Für unser chronologisch geprägtes Denken vielleicht manchmal heute eine Herausforderung. Dabei, wenn man mal weiterdenkt, kommt das gar nicht so selten vor, habe ich festgestellt. Wenn Kinder oder Enkel erzählen, dann sprudelt das auch erstmal alles so raus, was sie erlebt haben. Und beim zweiten Mal, ach ja, und das war noch, und beim dritten Mal, und ich kenne jetzt keine Eltern und keine Großeltern, die sagen, hey, Moment, du hast jetzt widersprochen. Ich glaube dir das nicht. Was denn jetzt war von dem, was du erzählt hast? Nein, man freut sich und aus dem Ganzen, was man hört, setzt sich ein komplettes Bild zusammen. Das ist eigentlich nicht nur immer bei Kindern der Fall. Das kann es durchaus auch bei Erwachsenen noch geben, dass man sagt, ach ja, das habe ich beim ersten Mal vergessen. Diese Erzählweise ist vielleicht für uns etwas anstrengender, weil wir heute die Geduld oft nicht mehr haben, weil wir schnelle Fakten wollen, keine Wiederholungen, bei denen nur wenig Neues dazukommt. Und so erwarten wir immer eine logische Reihenfolge. Nur ist die Bibel nicht von Europäern des 21. Jahrhunderts geschrieben, es gab keinen Redakteur, der alles der Reihe nach aufgeschrieben hat. Sie wurde von Menschen geschrieben, die viel mehr Zeit haben und aus völlig unterschiedlichen Kulturen und Geschichten kommen. Umso faszinierender ist ja, wie das alles zusammenpasst. Im Umkehrschluss heißt es aber für uns, dass wir uns heute die Zeit nehmen müssen, um so die Gesamtschau der Bibel zu bekommen. Wir können dem Wort Gottes nur gerecht werden, wenn wir es nicht gegeneinander ausspielen, sondern es so stehen lassen, wie geschrieben ist. Und dann versuchen, aus den scheinbaren Unterschieden die Perspektive Gottes herauszubekommen. Und ich denke, wenn unsere Kinder oder Enkel uns diese Zeit wert sind, weil wir uns freuen, dass sie uns etwas erzählen, sich mitteilen, wie viel mehr sollte Gott uns diese Zeit wert sein, wenn er uns sagt, was uns wichtig ist, wenn der Schöpfer selbst uns mitteilt, was ihm für unser Leben wichtig ist. Und so müssen wir die beiden Schöpfungsberichte ganz einfach als einen sich ergänzenden Bericht ersehen. Und gemeinsam in beiden Berichten ist ja ganz auffallend, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, auf die alles hin geschaffen wurde. Und nun fällt auf, wenn man diesen Schöpfungsbericht liest, mein erster Gedanke dazu, dass Gott Nachbesserungsarbeiten bei der Krone der Schöpfung vornimmt. Nehmen wir diese beiden Schöpfungsberichte zusammen, dann erfahren wir detaillierter, wie es zu dem Geschaffen als Mann und Frau kam. Gott erschafft also den Menschen aus Erde und gibt ihm seinen Atem. Adam kann man übrigens auch mit Materie übersetzen. Gott nimmt also etwas von der Erde, von der Materie und macht daraus Adam den Menschen. Und das Besondere, was den Menschen von der ganzen Schöpfung unterscheidet, ist, zum einen nimmt Gott sich selbst als Vorbild, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Und das Zweite, Gott macht den Menschen zu einer lebendigen Seele, er haucht ihm seinen Atem ein. Und erst dadurch wird der Mensch zu Menschen. Erst dadurch, dass Gott seinen Atem in uns Menschen hineinhaucht, werden wir zu einem Menschen, zu einer lebendigen Seele. Gott legt also etwas von sich in unser Menschsein hinein. Dass unser Leben aus dem Hauch Gottes entsteht, ist eines der Hinweise darauf, dass unsere ganze Beziehung, unser ganzes Menschsein darauf angelegt ist, diese Beziehung zu Gott zu leben. Gott gibt etwas von sich in uns hinein, weil er mit uns als Gegenüber leben möchte. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und schon hier wird deutlich, der Sinn und Zweck unseres Lebens. Unser Menschsein, unsere Existenz, der Sinn unseres Lebens, wofür es uns gibt, liegt darin, dass wir diese Beziehung zu Gott leben, zu der er uns geschaffen hat, zu der er uns seinen Atem gegeben hat. Nochmal, unsere Existenz, der Sinn unseres Lebens, wofür es uns gibt, liegt allein in der Beziehung zu Gott. Und darum ist Menschsein ohne Gott immer sinnlos. Es ist immer eine Suche nach einem Leben, das einem irgendwie Sinn gibt. Und die Antwort ist im Prinzip so einfach. Wir sind dazu geschaffen, als gegenüber Gottes, als in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und zu dieser Schöpfung hat Gott gesagt, das ist sehr gut. Geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber bis dahin gab es hier nur den Adam und noch keine Frau. Warum? Der Gedanke liegt nah aus diesem Bild heraus, dass Gott selber das Gegenüber des Menschen sein wollte. Geschaffen, um in enger Gemeinschaft mit seinem Menschen zu leben. Seine ganze Liebe, sein ganzes Können hat er da hineingelegt, dass er seinen Menschen zu seiner Krone über die ganze Schöpfung gemacht hat. Und dafür steht auch der wunderschöne Garten, den er als perfektes Umfeld gemacht hat. Ein Garten nur für den Menschen geschaffen. Voll von herrlichen Bäumen, von prächtigen Früchten ist da die Rede. Ein Garten, wenn man sich das so vorstellt, wo einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Alles ist da, was das Herz begehrt. Aber wisst ihr, was auch schon da war in diesem wunderschönen Garten? Arbeit. Arbeit. Der Garten Eden war kein Schlaraffenland, wo man genießt, ohne etwas tun zu müssen. Und offensichtlich entspricht es der Ebenbildlichkeit Gottes, dass Arbeit und Ruhe zu unserer Bestimmung gehören. Der Mensch bekommt die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu beschützen. Und damit übergibt Gott die gesamte Verantwortung für das, was er gemacht hat, in die Hände von uns Menschen. Gott übergibt alles in die Verantwortung in die Hände von uns Menschen. Übrigens, Jesus hat das Gleiche auch gemacht. indem er die Sünde besiegt hat, nachdem er den Weg zu Gott frei gemacht hat, hat er alles in die Hände seiner Jünger übergeben. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Und damit hat er uns, die wir uns für die Nachfolge entschieden haben, wieder die Zukunft, jetzt die Weitergabe des Evangeliums anvertraut. Okay, zurück zum Garten eben. Zu der Verantwortung für den Garten gehört die Herrschaft über die Schöpfung. Und das wird daran deutlich, dass der Mensch alle Tiere benennen darf. Die Tiere heißen also so, wie der Mensch es will. Gott hat es nicht vorgegeben. Tier für Tier führt Gott den Menschen vor und der Mensch sagt, wie es heißen soll. Du heißt so, du bist die Giraffe, du bist das Schwein, du bist und so weiter. Indem Gott das macht, wird auch eines im Bild ganz deutlich, dass Gott seine komplette Schöpfung hier dem Menschen unterstellt. Jedes Tier begreift, der Mensch steht über mir. Und der Mensch weiß, ich bin über dem Tier, ich trage die Verantwortung dafür. Es gab eine einzige Grenze für Adam, das war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der war tabu, von dem sollten sie nicht essen. Das taten sie auch nicht, zumindest jetzt noch nicht. Man kann sich fragen, ob Gott die Übergabe der Verantwortung für die ganze Schöpfung später bereut hat. Denn schnell wird deutlich, im Zug der Herrschaftsübernahme, dass also der Mensch alle Tiere benennt und damit unterstellt bekommt, in dem Moment wird Adam unglücklich. Denn nun stellt Adam fest, alle Tiere haben ein Gegenüber, nur ich nicht. Und keines dieser Tiere ist mir ebenbürtig. Und auf die Idee, dass Gott das sein möchte, kam er offensichtlich nicht. Und für mich ist das jetzt bereits die erste Überraschung in dieser Schöpfungsgeschichte, dass Gott deswegen nicht sauer wird oder ärgerlich über seine Schöpfung. Er hält dem Adam keine Moralpredigt. Er sieht, dass seine Krone der Schöpfung, dass dem Menschen etwas fehlt. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Gott bessert die Schöpfung, die sehr gut war, nochmal nach. Gott bessert seine Schöpfung nach. Und nun macht er aus dieser Schöpfung Adam noch wörtlich eine Adama. Und eine wichtige Beobachtung, Gott beginnt bei der Frau nicht bei Null. Er nimmt nicht noch einen Klumpen von Erde oder Materie, sondern er nimmt jetzt etwas von dieser vollständigen Schöpfung Mensch weg. Die Bibel spricht hier von einer Rippe. Er nimmt dem Adam eine Rippe weg und aus diesem macht er ein neues, die Frau. Was passiert da konkret? In dem Moment, wo Adam seine Rippe verliert, verliert Adam etwas von seiner Vollständigkeit. Ihm fehlt jetzt etwas. Und aus diesem, was ihm fehlt, wird ihm das Gegenüber geschaffen, die Frau. Und so schafft Gott ihm eine Hilfe, die ihm zu einer Ergänzung wird. Also Hilfe nicht in dem Sinn von Putzfrau, Küchenhilfe, Haushälterin und so weiter, sondern als ebenbürtiges Gegenüber, als etwas, das ihn ergänzen kann. Dem bis dahin vollkommen Menschen fehlte etwas, jetzt hat er es bekommen. Und so gibt es nun einen Mann, eine Frau, zwei Menschen, alle mit ihren individuellen Gaben und Grenzen, mit ihren eigenen Ansichten, absolut gleichwertig, aber mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Und so stellen wir fest, Gott hat seine Schöpfung, also dich und mich, von Anfang an so lieb gehabt, dass er seine perfekte Schöpfung auf den Wunsch seines Menschen hin noch einmal nachgebessert hat, so wie der Mensch es sich wünschte. Die Folge war, der Mensch war nun glücklich, er hat einen Menschen, der ihn ergänzen, vervollständigen kann, der zu ihm passt. Und darum heißt es auch, wenn ein Mann und eine Frau so zueinander finden, dann fügt Gott etwas zusammen, was der Mensch nicht trennen kann. Jeder Mensch ist für sich allein lebensfähig, vollwertig, aber wo zwei sagen, wir wollen dieses eins werden, passiert ein neuer Schöpfungsakt Gottes. In der Schöpfungsordnung wird auch bereits sichtbar, welche Verantwortungsbereiche Gott unter Mann und Frau sich vorgestellt hat, wenn er sagt, der Mann soll Vater und Mutter verlassen, dann heißt es, der Mann soll unabhängig werden. Unabhängigkeit ist nämlich die Voraussetzung, verantwortungsvoll leiten und auch Ehe, Familie versorgen zu können. Auf der anderen Seite, die Frau wird die Kinder bekommen, ihre Verantwortung wird die Sorge um den Nachwuchs sein, die Ausgestaltung des Familienlebens. Und das ist keine Wertung, das sind Verantwortungsbereiche, die Gott schöpfungsbedingt in uns hineingelegt hat. auch wenn man es heute versucht, anders zu tricksen, normalerweise kann eine Frau nur die Kinder kriegen und nicht der Mann. Bis hierhin halte ich einmal fest, für Gott ist der Mensch, auch mit Nachbesserung, bei der aus dem Menschen Mann und Frau werden, unverändert die Krone der Schöpfung. Und Gott hat sich in seiner Liebe für seine Menschen entschieden, so weit zu gehen, dass ihm auch den sehnlichsten Wunsch nach einem Gegenüber erfüllte. Was für ein Gott, was für eine Liebe. Da müsste der Mensch doch wunschlos glücklich sein. Nun passiert das Zweite. Gott entscheidet sich für den Menschen, aber der Mensch gegen Gott. Die Liebe Gottes zu seinen Menschen führte dazu, dass er die ganze Schöpfung verändert hat, wirklich auf den Menschen Rücksicht genommen. Und diese Krone der Schöpfung, der Mensch, wie reagiert der? Ich lese aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wie reagiert der Mensch, die Krone der Schöpfung, auf diese unglaubliche Liebe Gottes? Er hört auf die Schlange. Es war nicht das Tier, sondern Satan in der Schlange, der beständig gegen Gott arbeitet. Genauso wie es im Paradies damals tat, tut das bis heute noch. Er kommt verkleidet, nicht offensichtlich als Satan. Es war nicht das Tier, sondern Satan in der Schlange, der beständig gegen Gott arbeitet. Und so wie es Satan hier im Paradies tut, so tut das bis heute noch. Er kommt nicht verkleidet, er kommt nicht offensichtlich als Satan. Und wenn wir haben die Offenbarung hier durchgemacht, in den Bibelstunden, wenn man Jesus reden hört von der Endzeit, die große Überschrift ist, er warnt immer vor Verführung. Immer vor der Verführung, nicht vor dem, was kommt, vor der Verführung. Warum? Weil Satan jede List recht ist, die zu verführen, die Gott lieben und mit ihm leben wollen. Und seine Methoden haben sich überhaupt nicht geändert. Satan überspitzt Gottes Anweisungen ins Negative. Er suggeriert, ihr dürft überhaupt keine Früchte essen. Gott will nicht mal, dass ihr ein bisschen Früchte esst. Stimmt überhaupt nicht. Ihr dürft sie nicht einmal berühren. Stimmt auch nicht. Aber so ganz verführerisch stellt er sich nicht direkt gegen Gott, er stellt nur Fragen. Der Teufel kommt sehr oft im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform. Und bis heute wird es immer dann gefährlich, wenn sich uns die Frage stellt, sollte Gott es wirklich so meinen, wie er es gesagt hat, wie es in der Bibel steht? Sollte das wirklich so stimmen? Sollte Gott wirklich wollen, dass? Jetzt kann man viele Dinge einsetzen, begegnen uns ganz oft. Und die List Satans ist es bis heute, dem Vertrauen Zweifel gegenüberzustellen, Verunsicherung zu schaffen. Und bis heute entdecken Kinder Gottes oft zu spät, was wirklich vorgeht. Gott vertraut seinen Leuten seine ganze Schöpfung, im Missionsbefehl sogar die ganze Welt an. Und Satan stellt sich dagegen, sät immer das Misstrauen, zweifelt immer Gottes ehrliche, gute Absichten an. Und bis heute gehen wir Menschen ihm da auf den Leim. In allen Bereichen. Denn in dem Moment, wo wir als Menschen dem Zweifel nachgeben, geben wir den Glauben, das Vertrauen in Gott auf. In dem Moment, wo der Mensch einem anderen mehr glaubt, mehr vertraut als Gott, wechselt er den Herrschaftsbereich. Ist doch logisch. Und in dem Moment, wo ich meine Ehe nehme, nicht in meiner Frau vertraue, sondern auch der anderen Frau vertraue ich mehr. Da habe ich die Ehe gebrochen, da habe ich die Beziehung gewechselt. Das passiert auch, wenn wir Gott weniger vertrauen als dem Zweifel, den Satan uns suggeriert. Nun ist es passiert, der Sündenfall ist geschehen, wie reagiert Gott? 1. Mose 3, 24. Und er trieb den Menschen hinaus, ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Gott schmeißt Adam und Eva aus dem Paradies. Ist das nun Rache, Willkür, gerechte Strafe? Gott ist es jedenfalls so ernst, dass er auch noch einen Engel vor den Paradiesgarten stellt, damit sie keinesfalls zurückkommen können. Auf den ersten Blick eine heftige Strafe. Auf den zweiten, wenn man genauer hinsieht, würde ich es so beschreiben, dass Gott hier eine lebensrettende Maßnahme eingeleitet hat. Gott sorgt nämlich dafür, dass der Mensch, der sich jetzt von ihm losgesagt hat, in diesem Zustand nicht auch noch ewig leben muss, also ewig von Gott getrennt sein muss. Für ewig von Gott getrennt zu sein, wäre das endgültige Leben in der Hölle für alle gewesen. Im Rauswurf entscheidet sich Gott noch einmal für seine Schöpfung Mensch. Aus Liebe zu uns verhindert Gott an diesem Punkt unsere ewige Verdammnis und schafft uns somit, wie wir es manchmal auch nennen, eine Gnadenzeit, die ein menschliches Leben lang dauert. Wo Gott sagt, und ein Leben lang werbe ich nochmal darum, dass du zu mir zurückkommst. Und dass Gott schon von Anfang an einen Plan hatte, wird bereits im Gerichtswort deutlich. In 1. Mose 3, 15 heißt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Sagt er zur Schlange, ne? Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In diesem Gerichtswort, ganz am Anfang der Bibel, liegt bereits Gottes Heilszusage. So sage, ich habe einen Ausweg für dich, Mensch. Es gibt einen Weg, wo du zurückkommen kannst. Denn hier heißt es, Jesus wird die Macht der Sünde besiegen, indem er der Schlange den Kopf zertritt. Und ebenso heißt es, die Schlange wird ihm in die Ferse stechen, das heißt, Jesus wird dafür sterben müssen. Das wusste Gott schon an dieser Stelle. Und mit dieser Perspektive, die uns aus dem ewigen Tod, der endgültigen Verdammnis befreien kann, wird klar, unser irdisches Leben ist diese Gnadenzeit Gottes. Ein Leben lang, keiner weiß, wie lange es dauert, gibt Gott uns Zeit durch unsere Entscheidung für Jesus, uns wieder seiner Herrschaft zu unterstellen, wieder diesen Herrschaftswechsel rückgängig zu machen, zurück in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Was ist das für ein Gott? Ein Gott, der sich für den Menschen immer noch entscheidet, obwohl dieser sich gegen ihn entschieden hat. Ein Gott, der alles tut, damit die Rebellion des Menschen noch ein gutes Ende nehmen kann. Und ganz praktisch erleben das Adam und Eva unmittelbar nach der Vertreibung aus dem Paradies. Vers 21 lesen wir, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Ist euch bewusst, dass Gott der erste Modedesigner der Welt ist? War die erste Kleidung, die es gab. Im Paradies hatten sie noch keine. Gott macht Kleidung für seinen Menschen. Und wie macht er die? Gott opfert einen Teil seiner Schöpfung. Felle kommen von Tieren. Das heißt, wieder zeigt Gott, wie lieb er den Menschen hat, indem er Tiere opfert, um Kleidung für den Menschen zu machen. So sehr liebt Gott immer noch die Menschen, die sich gegen ihn entschieden haben. Und das gilt bis heute. Und der Höhepunkt der Liebe Gottes ist die Erfüllung von 1. Mose 3, 15, als Jesus der Schlange den Kopf zertrat und damit deutlich machte, wir dürfen wieder zu ihm zurückkommen. Und diese Einladung gilt, bis Jesus als Richter wiederkommen wird. Seit jenem Tag im Garten Eden, dem Sündenfall, wissen wir nun, was Sünde ist. Und das ist eine Erkenntnis, die Gott uns eigentlich ersparen wollte. Aber seither stellt sich jedem von uns die persönliche Frage, auf die wir eine Antwort geben müssen, die über unsere Zukunft, über unsere Ewigkeit entscheidet. Wofür entscheidest du dich, für oder gegen diesen Gott in seiner Liebe? Für ein sinnerfülltes Leben in der Gemeinschaft mit ihm oder für ein sinnsuchendes Leben, das ohne seinen Schöpfer kein gutes Ende nehmen wird? Mit unserem Tod ist keine Änderung mehr möglich. Damit sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir Menschen nun wissen, was gut und böse ist. Aber was haben wir Menschen jetzt davon? Ein dritter Gedanke, Leben unter dem Fluch, wie Gott sein zu müssen, ohne Gott zu sein. Ihr werdet sein wie Gott, war ja das, was die Schlange versprochen hat. Leben unter dem Fluch, wie Gott sein zu müssen, ohne Gott zu sein. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das war die Verführung, vor der Gott uns bewahren wollte. Wir hörten nicht auf ihn. Und jetzt müssen wir leben, wie Gott zu sein, ohne Gott zu sein. Wenn ich hören will, muss fühlen, heißt es. Und weil wir nicht auf Gott hörten, fühlen wir jetzt, wie sich Verdammnis anfühlen kann. Bei uns vielleicht noch nicht im schlimmsten Ausmaß, aber zeitweise schon. Wer in einem Krieg erlebt, erlebt es. In Katastrophen erleben wir es. Krankheiten, Leid und Tod, Verfolgungen, Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Alles dieses Negative, das Belastende, das Leiden, ist Folge des Fluchs, Folge der Trennung vom Guten. Das trägt die Handschrift Satans, nicht Gottes Handschrift. Mit unserer Lossagung von Gott, und ich sage bewusst unserer Lossagung, weil manchmal sagt man ja, Adam und Eva, was können wir dafür, was die taten? Aber ganz ehrlich, ich würde für mich nicht die Hand ins Feuer legen. Ich glaube, ich hätte mich auch verführen lassen, weil wir uns so leicht verführen lassen. Ich glaube, wir hätten es auch getan. Aber mit dieser Lossagung von Gott sind wir Teil einer Welt geworden, in der Satan viel zu sagen hat. Er gilt als der Fürst dieser Welt, wenngleich er nicht unbegrenzt tun und lassen kann, was er will. Es gibt ein schönes Gemälde von Michelangelo. Adam heißt das, er so ausstreckt den Finger und Gott ihm entgegengibt. Und es gibt ein zweites Bild davon, nach dem Sündenfall, wo dieses Bild voller Risse ist. Die Schönheit weg ist. Man merkt, da ist alles irgendwo am Kaputtgehen. Da wird deutlich, was die Sünde aus unserem Menschsein gemacht hat. Und wenn ich die Bibel aufschlage und wenn ich in unsere Welt und Zeit hineingucke, dann stelle ich immer wieder fest, wir erleben keine Evolution, wir erleben eine Degeneration. Es wird nicht immer alles besser, es wird immer alles schlimmer. Satan drückt dieser Welt seinen Stempel auf. Alles das, was Gott gut gemacht hat, wird für schlecht erklärt. Und alles, was uns zerstört, wird für gut erklärt. Es gibt nur so Phasen, Jesus hat ja auch von Wehen gesprochen, mal stärker, mal weniger. Ich habe momentan den Eindruck, dass unsere Gesellschaft und Politik diesen Zerstörungsprozess auf der Überholspur leben. Mann und Frau sein soll es nicht mehr geben. Und Gottes Gebote und ethische Anweisungen interessieren einen auch nicht mehr. Das Gegenteil wird gefeiert. Und wir merken nicht, dass wir uns mehr und mehr zerstören, wenn wir in dieser Sünde, in dieser Trennung von Gott leben. Es ist nicht der Sinn unseres Lebens. Denn ein Leben ohne Gott kann nur sinnlos sein, obwohl es manchmal auch spannend sein mag und richtig gut gelingen kann. Es gibt immer Leute, die leben ohne Gott fröhlich und richtig gut. Aber ihnen fehlt der Sinn. Es ist nicht das Leben, das seinen Sinn und Zweck erfüllt. Allein die Rückkehr zu Gott in die Gemeinschaft mit ihm wird uns befreien, heilen und ewig retten. Und die Bibel sagt uns ganz ehrlich, dass wir Menschen es immer wieder nicht schaffen werden, Gottes Wort ganz zu erfüllen. Und ebenso zeigt sich auch uns heute, dass Gott in seiner Liebe bis heute Interesse an uns hat. Und wir immer noch eine Entscheidung für ein Leben mit Gott treffen können. Und da möchte ich schließen mit Versen aus Galater 4, 3 bis 7, die das eigentlich neutestamentlich noch einmal unterstreichen. Da schreibt Paulus, wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Auch zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott euch versprochen hat. Wir haben Bürgerrecht im Himmel als Kinder Gottes. Und da ist die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. Und wenn unser Leben endet, wird es vollendet sein, weil dann diese Beziehung zu Gott leben. Wie gewonnen, so zerronnen, hatte ich es überschrieben. Ich glaube, am Ende darf es heißen, dank Jesus wie zerronnen, so zurückgewonnen. Die Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte beten.